Dann herzlich willkommen zu dem nächsten Vortrag. Thema ist Datenschutz in der Cloud. Es gab auch schon andere Vorträge zu Office 365, wo auch noch ein bisschen auf die Sicherheitsmöglichkeiten eingegangen wird, was ich wirklich im Kontext von Office 365 machen kann, um meine Daten zu schützen. Die wesentlichen Sachen sind eigentlich die gleichen, die ich auch adressiere. Auch wenn hier auf dem Feedback-Bogen draufsteht, technische Vorträge. Der Vortrag ist ein bisschen weniger technisch, was ein bisschen der Natur der Sache geschuldet ist. Aber es geht halt auch am Ende noch darum, dass man auch technische Maßnahmen ergreifen kann, die halt den Schutz unterstützen. Ich habe den Titel bewusst der Schutz meiner Daten in der Cloud genannt, um halt darauf abzuheben, dass es nicht darüber umgeht, was ist mit Daten, die in der Cloud sind. Das heißt, wenn ich die auf einem fremden oder entfernten Server speichere, bleiben die da auch oder was passiert damit? Sondern halt wirklich zu sagen, es geht um das, was mir gehört, meine Daten, wie kann ich die vor anderen schützen und was tun wir an dieser Stelle, um das Ganze auch zu unterstützen. Das hat im Wesentlichen drei Funktionsthemen, die ich damit adressieren werde. Das eine ist das Thema wirklich Sicherheit, das zweite ist das Thema Datenschutz und das dritte ist das Thema Compliance. Also alles das spielt rein in den Bereich, wenn wir über Datenschutz in der Cloud reden. Und das gilt eigentlich im Wesentlichen für alle Cloud-Services, die Microsoft anbietet, wobei das, was ich hier mache oder worüber ich rede, ist im Wesentlichen das, was den Business-User, also den Konsumenten von Azure und CRM Online, Office 365 interessiert und nicht das, was den Privatanwender interessiert, wie OneDrive oder Hotmail oder ähnliche Sachen. Also das nur, um das einzugrenzen. Generell, was ich in meiner täglichen Praxis erlebe, wenn ich mit Kunden rede und da geht das Thema Cloud und Nutzung von Cloud, dann höre ich eigentlich immer, also Cloud für viele ja, für mich nein. Also ich bin deutscher Unternehmenskunde, ich darf nicht oder ich kann nicht, ich will nicht, ich habe Bedenken. Und das ist halt relativ weit verbreitet, aber auf der anderen Seite gibt es, wenn man in die CIO-Ebene reingeht, auch Studien, wo sie angeguckt haben, wie stellen die sich denn zu dem Thema Cloud-Nutzung? Und da ist es so, dass die ganz große Menge der Unternehmen, wenn man da die technisch Verantwortlichen fragt, sagen, Cloud ist etwas, was wir brauchen werden, was wir machen werden und wo sie halt in Richtung, also man guckt ja dann auch immer die Zukunft, was die Planung betrifft, in Richtung 2016 sagen, 70% werden dort investieren und zwar durchaus auch nennenswert investieren. Also nicht nur so ein klein bisschen, so ein Probehäppchen, sondern richtig auch businesskritische Sachen drauf zu machen. Das hat auch einen großen Grund, warum man das machen will oder warum man das anstrebt. Das hat damit zu tun, auf der einen Seite, was ich an Vorteilen genießen kann, wenn ich halt in die Cloud reingehe. Etwas, was man auch in vielen Unternehmen merkt, ist, wenn ich eine neue Funktion online bringen will, ich sage mal bewusst Funktion, das kann eine Applikation sein, was auch immer, eine Dienstleistung, da muss ich halt mit vielen Leuten reden, was unter Umständen auch heißt, dass Hardware beschafft werden muss und das dauert dann. Und ich hatte vor kurzem noch einen, der sagte ja, wenn ich eine virtuelle Maschine bestelle bei meinen IT-Leuten, dann warte ich 2 bis 3 Wochen, wenn ich Glück habe, manchmal auch länger. Und dann denke ich, Mann, das kann doch nicht so kompliziert sein, mal eben eine virtuelle Maschine zu generieren. Selbst wenn ich da Unternehmensprozesse dran habe mit Genehmigungen, Kostenstellen, Abrechnungsverfahren und Ähnlichem. Aber das liegt zum Teil daran, dass halt die notwendige Automation einfach nicht in der Form da ist, um sowas halt auch an den fachlichen Enden wieder im Unternehmen wirklich dynamisch bereitzustellen. Und deswegen gibt es auch das, wenn man so wirklich mal reinguckt in Unternehmen, heute so eine Art Schatten-IT, wo Leute dann in dem Seite aus der Fachbereichseite heraus sagen, ich habe einfach die Notwendigkeit, etwas zu tun, gehen dann zu externen Dienstleistern und kaufen sich einfach die Dienstleistung ein. Und das sind dann in der Regel die Cloud-Services. Deswegen auch da wieder oben, wie schnell bringe ich halt im Schnitt so eine Leistung online? Da geht es halt in 2 Wochen, bis das Ding komplett läuft. Und wenn ich halt frage, wie sieht es denn aus mit der Skalierung, dann ist es völlig egal, ob ich jetzt klein bin, meinetwegen 300 User oder ob ich 30.000 User oder 300.000 User auf dem Ding haben will. Ich muss im Prinzip einfach nur wissen, eine Instanz skaliert bis zu wie vielen Usern. Wenn ich dann die entsprechend große Anzahl von Usern erwarte, dann kann ich schon mal vorneweg sagen, wie viele Instanzen muss ich denn kalkulieren. Und ich habe immer noch die Möglichkeit, über das Monitoring festzustellen, okay, ich habe jetzt 20 Instanzen gestartet und die gehen so langsam unter Volllast, dann packe ich einfach nochmal 20 oder 30 dazu. Und das geht in der Regel innerhalb von Minuten. Und dann, klar, wird alles teurer, weil ich natürlich mehr laufen habe. Aber am Ende, wenn das dann vorbei ist und ich merke, gut, die Auslastung sinkt, dann mache ich Scale Down. Das geht genauso innerhalb von Minuten. Und am Ende bezahle ich genau das, was ich konsumiert habe. Das heißt, ich bin sehr viel schneller in dem Online-Bringen, ich bin sehr viel schneller beim Skalieren, ich kann sehr viel flexibler skalieren und ich bin auch am Ende in der Regel preisgünstiger, weil ich wirklich nur das bezahle, was ich auch konsumiert habe. Und das kann halt dynamisch wachsen und schrumpfen, wie ich es halt wirklich benötige. Also die Elastizität da. Wenn man dann reinguckt, auch von unserer Seite, was merken wir? Nehme ich mal einfach den Begriff raus. Wir haben also ein jährliches Wachstum, das liegt im Bereich bei 280% bei Azure-Diensten. Also Azure Services, wo ich halt von PaaS bis zu IaaS verschiedene Bandbreiten von Lösungen habe. Und das heißt, die Kunden merken das und gehen wirklich ganz massiv dahin und lagern einfach dort Sachen aus, weil ich dort halt sehr elegant auch mein eigenes Rechenzentrum erweitern kann, weil ich On-Off-Szenarien fahren kann und wirklich sehr viel flexibler bin. Trotzdem ist es halt so, dass die klassischen Sachen sind, man hat drei Themen, Sicherheit mit verschiedenen Aspekten, Designbetrieb, Infrastruktur, Netzwerk, Identitäten, Zugriff, was passiert mit den Daten dort, Datenschutz selber, was ist, wenn ich Kundendaten dort habe, Auftragsdatenverarbeitung, wie sind da die Regelwerke und so weiter, bin ich dort gesetzlich konform zu meinen Anforderungen und Compliance geht ja auch noch weiter, das heißt, wenn ich zum Beispiel Zahlungsdienstleister bin, brauche ich vielleicht, wenn ich mit Visa, Mastercard zusammenarbeite, solche Sachen wie PCI-Compliance, muss ich das einfach nachweisen, wie kann ich das überhaupt tun. Deswegen auch viele Leute, die sagen, ich habe vor der Einführung Bedenken, kann das wirklich die Plattform leisten, stellen dann aber fest, wenn sie sich damit näher auseinandergesetzt haben, dass sie in der Regel sehr viel mehr kriegen, als sie erwartet haben. Das heißt, ihre schlimmsten Befürchtungen sind sozusagen nicht nur komplett negiert worden, im Sinne von brauchst du keine Gedanken machen, sondern auf der positiven Seite merken sie, dass sie sehr viel mehr bekommen, als sie eigentlich im besten Falle gehofft haben. Das heißt, die Sicherheitsvorteile, die kriegen sie praktisch mit den Cloud-Services durch die Art, wie wir die Infrastruktur betreiben, in einer Dimension, die sie so für ihre eigenen Datacenter nur mit hohem Aufwand oder zum Teil vielleicht gar nicht implementieren können oder die einfach so nicht machbar sind. Ein zweiter Punkt, der vielleicht ganz interessant ist, Cloud-Services beim Anbieter wie uns sind in der Regel global verteilt. Und jetzt sind wieder zwei Aspekte an dieser Stelle wichtig. Ich bin meinetwegen deutscher Kunde, sage, ich gehöre dem europäischen Rechtsraum an und ich bin aufgrund von gesetzlichen Gegebenheiten verpflichtet, bestimmte Sachen im europäischen Rechtsraum zu machen. Kannst du mir gewährleisten, dass die Daten den europäischen Rechtsraum nicht verlassen? Und da sagen wir Haken dran, ja, können wir, weil wir Stand heute zwei Rechenzentren betreiben, eins in Irland, eins in Holland, also bei Amsterdam. Und in dem Fall, das sind beides Standorte innerhalb des europäischen Rechtsraums. Sie sind weit genug voneinander entfernt. Ich sag mal, wenn eine große Katastrophe passiert, Irland versinkt komplett im Meer, ist einfach nicht mehr da, dann würden Ihre Daten weiterhin zum Beispiel in Amsterdam weiterlaufen. Das heißt, sie bleiben verfügbar und die Kontinuität ist gewährleistet. Also das ist der Vorteil. Auf der anderen Seite, wenn Sie sagen, ich bin ein global operierendes Unternehmen, diese gesetzlichen Anforderungen haben Sie nicht und Sie sagen, Sie möchten halt die Dienste dann ebenfalls global verteilen, können Sie halt weltweit Ihre verschiedenen Regionen auswählen und dort Ihre Dienste betreiben. Und Sie können auch sozusagen die gleichen Dienste verteilt in mehreren Regionen betreiben, wenn Sie wollen. Aber auf der anderen Seite, unten drunter, haben wir so eine Art CDN. Wenn Sie einen Zugriff, ich sag mal, aus Australien auf Dublin machen, dann werden Sie von der Performance, von den Latenzen, das gleiche Erlebnis haben, als wenn Sie von Australien auf das lokale Rechenzentrum oder irgendwie nach Singapur gehen. Das heißt, am Ende, durch die Art, wie das ganze Konstrukt gebaut ist, ist es eigentlich egal, von wo Sie auf welches Rechenzentrum zugreifen. Das, was Sie erfahren von der Performance, ist eigentlich immer überall das Gleiche. China ist ein Sonderfall an dieser Stelle. Aufgrund der gesetzlichen Gegebenheiten in China sind die auch anders eingefärbt, weil da nutzen wir einen Dienstleister, der Rechenzentren bereitstellt für uns, die dann mit Azure laufen, also wo die Dienstleistungen in der gleichen Art und Weise bereitgestellt werden können, die aber in einer gewissen Weise den chinesischen Rechtsraum unterliegen, dort etwas isoliert sind. Und in dem Sinne, Sie müssen keine Sorgen haben, dass jetzt die Chinesen dann auf das nordeuropäische Rechenzentrum zugreifen könnten oder irgendwas Ähnliches passieren könnte. Im Worst-Case-Szenario, das ist an dieser Stelle ausgeschlossen. Eine zweite Geschichte, alles das, was ich angesprochen habe, hat ganz stark auch mit dem Stichwort Vertrauen zu tun. Und bei uns gibt es eine Initiative, die schon ziemlich alt ist, nennt sich Trustworthy Computing. Und da geht es auch um Vertrauen, also einmal um das, was können wir tun, vertrauensbildende Maßnahmen in Richtung Kunde. Da gehört eine ganze Menge Transparenz dazu. Aber zu Trustworthy Computing, also meine Computing-Infrastruktur sicher zu machen, so dass das Vertrauen auch gerechtfertigt ist, da gibt es Maßnahmen, die ganz, ganz weit in die Vergangenheit zurückreichen. Das heißt, wir fangen wirklich hier mit dem ersten Data Center bei 89 an. Wir fangen mit dem Security Response Center in den 90er Jahren an. haben eine ganze Menge wie Windows-Update und ähnliche Sachen, also wirklich auch Sachen, die heute die Standards im Markt definieren, schon wirklich im alten Jahrtausend implementiert und kontinuierlich weiterentwickelt. Dann hier irgendwo in 2000 sogar eine Digital Crimes Unit, die halt weltweit die Strafverfolgungsbehörden unterstützt, dabei auch forensisch zu untersuchen, was passiert dort, um Botnetze auszuheben und letztlich die Server lahmzulegen und die Hintermänner quasi der Strafverfolgung zuzuführen. Bis hin, und das ist ein bisschen in der Neuzeit, hier diverse Zertifizierungssachen, die mit den ganzen Compliance-Themen zu tun haben. Wichtig ist vielleicht auch so ein Office 365 und Azure, der dann irgendwo da verordnet ist. Und da sieht man, dass wenn man das ein bisschen so reingreift, am Anfang haben wir vor über 20 Jahren, 25 Jahren ein Datacenter gehabt. Mittlerweile betreiben wir weltweit mehr als 20 Datacenter. Das heißt, auch die Erfahrung von Microsoft mit dem Betrieb von globalen Rechenzentren ist älter als 25 Jahren. Das heißt, wir haben dort über die Jahre auch die Standards, wie heutzutage solche Datacenter betrieben sind, werden mitentwickelt und mitdefiniert. Wir haben diese Trustworthy Computing-Geschichte entwickelt. Die fängt mit dem Anfang irgendwo in dem Bereich zwischen XP Service Pack 2 und Service Pack 3 an. Service Pack 3 war die erste große Änderung, die unter dem ganzen Feld. Dazu gehört sowas wie SDL oder Software Development Lifecycle oder Security Development Lifecycle, je nachdem, wie man es bezeichnen will, der heute auch wieder in der Industrie quasi der Standard ist, wie ich sichere Softwareentwicklung mache. Und das geht halt weiter über Digital Crimes und ähnliche Sachen. Und dann hier die Sicherheitszentren von Security Response, Malware Protection Center, Digital Crimes Unit, Maßnahmen darin sind auch Windows Update und ähnliche Geschichten, um halt die Kunden zu schützen vor Bedrohungen und diese Bedrohungen wie Botnets und ähnliches auch auszuheben und aufzulösen. Und gerade mit den ganzen Cloud-Diensten, die ganze Geschichte rund um die Zertifizierung, um sicherzustellen, dass das, was wir machen, für Sie auch die richtigen Zertifizierungen oder Maßstäbe erfüllt, nach denen Sie gefordert sind, Ihre Infrastruktur und Lösung zu betreiben. Und da gibt es viele Sachen, die da reinspielen. Zum Beispiel auch so ein paar ISO-Standards, ISO 27001. Wie werden die Dienstleistungen hergestellt, eingeführt, betrieben, wie werden sie überwacht, wie werden sie gewartet? Das heißt, wie ist die ganzen Prozesse drumherum? Und wenn man das weiterguckt in Richtung ISO 27002, wie sind denn das in Richtung Sicherheit? Die Kategorien, auch die Kontrollziele, die man dort hat, die Sicherheitsmaßnahmen, die ich habe, um das Ganze entsprechend auch umzusetzen. Das sind wichtige Standards, die entsprechend auch von uns oder wonach unsere Rechenzentren zertifiziert sind, wonach unsere Cloud-Services zertifiziert sind. Und da sagt jetzt der Deutsche wieder, ist ja nett mit den ISO-Zertifizierungen, aber in Deutschland gibt es sowas wie das BSI, es gibt einen IT-Grundschutz. Wie mappt das jetzt? Gute Nachricht, ja, es gibt ein Mapping. Das Mapping haben nicht wir gemacht, sondern das hat das BSI selber gemacht. Das heißt, es gibt beim BSI eine Zuordnungstabelle dieser ISO 27001 und 27002 Maßnahmen und Kataloge auf die entsprechenden Komponenten im IT-Grundschutz. So dass Sie auch an der Stelle, wenn Sie gefordert sind, Ihre Lösung nach dem IT-Grundschutzhandbuch BSI-konform zu betreiben, sicher sind, dass wir die entsprechenden Regeln haben und Sie können das nachlesen und entsprechend mappen. Eine Frage noch, da kommt auch nachher noch, da kommt der Begriff von einem Trust Center. Wo finden Sie diese ganzen Informationen? Einfach bei den Cloud Services im Trust Center-Bereich. Dort haben Sie den Zugriff auf diese ganzen Geschichten. Wenn wir das Ganze weiterspannen, es gibt einen neueren ISO-Standard, den 27018. Das ist etwas, wo man weniger nach zertifiziert wird, weil das mehr so ein Code of Conduct ist, wo ein Auditor danach sagt, ja, ihr verhaltet euch nach diesen Prinzipien. Und auch da gibt es eine gute Nachricht. Also erstmal, es gibt hier Richtung BSI die Sicherheitsempfehlung für Cloud-Anbieter und den Grundschutz, den Baustein Cloud-Nutzung, der dann vielleicht auch nochmal in 2015 hoffentlich in so eine Datenschutzgrundverordnung einfließt. Aber die gute Nachricht, das, was ich gerade ansprach, ist, dass die 27018 für uns schon seit längerer Zeit eigentlich der Standard ist, nach dem wir uns verhalten. Und das ist auch da in der Presse schon kommuniziert worden, im CRO-Magazin oder auch hier, dass wir der First Major Cloud Provider sind, der das wirklich adoptiert. Und dahinter steht, dass wir schon seit längerem auch Verträge nach den EU Model Clauses anbieten, Richtung Auftragsdatenverarbeitung, um halt konform dem deutschen Datenschutzverarbeitungsgesetz zu sein. Und da werden ähnliche Prinzipien einfach vorausgesetzt und die haben wir halt schon seit Jahren bei uns adaptiert, sodass halt 27018 eigentlich nur Haken dran war. Auditor hat gesagt, das passt und gut ist. Ganz wichtig von meiner Seite ist aber zu verstehen, dass alles das, was in Richtung Sicherheit passiert, dass das auch eine geteilte Verantwortung ist. Wir machen unseren Teil auf den Datacentern, aber am Ende auf den Cloud Services laufen Ihre Anwendungen. Wenn Sie Office 365 oder zum Beispiel CRM Online nutzen, dann ist das eine SaaS, also Software as a Service Lösung. Das heißt, wir sind hier. Und das bedeutet, die komplette Verantwortung für den kompletten Stack liegt bei uns und wir sorgen dafür, dass der compliant und gewartet ist. Aber je mehr Sie in die andere Ecke rüberwandern, Platform as a Service, wo Ihre Anwendung draufläuft, oder Infrastructure as a Service, wo Sie quasi VMs online bringen, auf denen dann Ihr eigenes OS, Ihre eigene Anwendung und auch die Interfaces quasi von Ihnen selber bereitgestellt werden, da heißt das, unter unserer Kontrolle ist nur die untere Ebene von der Plattform und da endet es und alles, was oben drauf läuft, ist Ihr Thema. Das heißt, wenn Sie IaaS nutzen und VMs bereitstellen, sind Sie dafür verantwortlich, dass die VM sauber gepatcht ist, eine aktuelle Version draufläuft, die Anwendung sauber entwickelt ist, sodass sie sicher ist und, und. Das heißt, da muss man wirklich auch immer sehen, je nachdem, welche Dienstleistung man bekommt, je höher mein eigener Freigradsgrad des Customizings ist, umso mehr Eigenverantwortung muss ich auch selber mitbringen und kann ich hingucken, was macht der andere. Aber auch dort ist von der Plattformseite her alles schon mal so, dass Sie eine möglichst sichere Arbeitsumgebung haben. Stichwort, was ich eben schon angesprochen hatte, das werde ich jetzt noch ein bisschen detaillieren. Es geht um Transparenz und unabhängige Prüfung. Das heißt, die Informationen, die finden Sie im Trust Center. Wir sind auch in der Security Alliance mit drin. Es gibt ein Security Response Center, wo entsprechende Berichte gibt. Es gibt den Security Intelligence Report, den SIR, den Sie finden, wo Sie viele Informationen drin finden. Und es gibt halt eine ganze Menge an Möglichkeiten, wo Sie Zugriff drauf haben. Das heißt, Sie sehen, wir machen Zertifizierung durch Externe, wir zertifizieren uns nicht selber. Es gibt die Prüfberichte, wo Sie Zugriff drauf haben. Es gibt viele Möglichkeiten, wo Sie praktisch von uns die Informationen kriegen, um nachweisen zu können, dass Sie auch die entsprechenden Zertifizierungen und die Regeln einhalten. Diese Maßnahmen gehen auch wieder in die drei Bereiche, die ich schon mal angedeutet hatte. Es geht um Datenschutz, es geht um Sicherheit und es geht um Compliance. Und da geht es halt auch beim Datenschutz um verschiedene Aspekte vom Grund auf by Design, das heißt SDL. Bedeutet, dass vom Design der Lösung an bis alles, was oben drauf läuft, wir das Ganze eingebaut haben. Das heißt, die ganzen Kontrollen sind Teil von dem ganzen Design. Sie sind nicht aufgesetzt, sie sind Teil mit reingeplant. Bei dem Umgang, wie gehen wir mit den Daten um, die dort gehalten werden? Das heißt, Sie machen eine Lösung auf unserer Plattform und haben da Kundendaten drin. Was machen wir mit diesen Kundendaten? Was machen wir mit den Daten, die Sie bereitstellen? Da sagen wir nichts. Wir hosten das Ganze, wir sorgen dafür, dass Ihre Services laufen und ansonsten ignorieren wir das. Und auch bei den vertraglichen Verpflichtungen gibt es entsprechend die Regeln. Wie gesagt, in Richtung Europa gibt es sozusagen am Ende die EU Model Clauses, die dafür sorgen, dass auch nach den Auftragsdatenverarbeitung Sie gesetzlich auf der richtigen Seite sind, dass Sie Verträge nach EU Model Clauses mit uns machen können und damit entsprechenden gesetzlichen Vorgaben in Richtung Auftragsdatenverarbeitung erfüllen. Beschränkte Nutzung, was ich eben ansprach, es gibt so ein paar, das sind nicht unsere Nutzungsbedingungen, es gibt so ein paar Nutzungsbedingungen, wo dann drin steht, wir sammeln die Daten, um einfach zu verstehen, was Sie mit unseren Diensten machen. Wo es dann aber weitergeht, wir wollen nicht nur, dass wir die Dienste sozusagen optimieren, ich erkenne Ihr Zugriffspattern, sondern auch, welche Dienste nutzen Sie, was machen Sie eigentlich, kann ich Ihnen noch ein paar andere Dienste mitgeben, sozusagen, damit Sie das in der Summe bessere Erlebnis haben. Das ist genau das, ich werte solche Kundendaten oder Anwenderdaten aus, um aktiv auch Werbung oder entsprechend weitere Dienste zu platzieren, machen wir nicht. Wir sagen, die Daten sind Ihre Daten und die werden bei uns gehostet, die werden aber nicht ausgewertet, um irgendwie einen Mehrwert daraus zu generieren. Warum das Ganze ist auch wichtig, das gibt halt diese entsprechende EU-Richtlinie, es gibt das Datenschutzgesetz und ähnliche Geschichten. Das heißt, es geht für mich natürlich bei Datenschutz einmal um den Verlust von Daten, was ärgerlich ist, weil das sozusagen für mich betriebskritische Informationen sind. Aber es gibt unter Umständen auch den Datenschutzverstoß. Das heißt, ich habe Kundendaten und die gehen verloren oder werden von anderen Leuten missbräuchlich genutzt. Und das heißt, ich verstoße damit gegen entsprechende Auflagen, die mir gesetzlich auferlegt sind. Und da kommt man dann ganz schnell in den Bereich, dass es auch kritisch wird. Und deswegen muss man auch diese verschiedenen Daten mal klassifizieren. Was ist firmenbezogen, was ist personenbezogen? Geht es um Datensicherheit, das heißt, dass die Daten nicht verloren gehen? Oder geht es um den Datenschutz? Welche Regeln habe ich für die entsprechenden Sachen einzuhalten? Zum Beispiel personenbezogene Daten müssen geschützt werden. Dafür gibt es das Bundesdatenschutzgesetz, was mir entsprechende Auflagen gibt. Gibt es eine Einwilligung vom Kunden, dass bestimmte Sachen passieren dürfen? Wie sieht das aus mit den Regeln der Auftragsdatenverarbeitung und was ist zum Beispiel, wenn ich die Auftragsdatenverarbeitung in Drittländern auslagere? Und da sind wir, wie gesagt, bei dem Bereich EU Model Clauses. Also sozusagen dieses Konstrukt muss man sich entsprechend auch angucken, weswegen wir auch gerne mal sagen, wenn man so einen Vertrag abschließt, sollte auch der Anwalt durchaus mit am Tisch sitzen, und auch die vertraglichen Sachen entsprechend gegenprüfen, damit man selber auf der sicheren Seite ist mit den Verträgen, die ich dort eingebe, bezogen auf meine Regeln. Zum Beispiel Finanzdienstleister oder Healthcare, die haben ja bestimmte Regeln, die höher gehen als die normale Auftragsdatenverarbeitung. Und da muss dann, je nachdem, wenn ich dort irgendwie mit Verbindung habe, der Anwalt vielleicht sagen, okay, passt oder passt nicht, bezogen auf die Konstrukte. Wichtig ist, so ein Vertragswerk ist komplex, das heißt Microsoft und Kunde, also Sie, wir machen einen Vertrag. Aber das heißt auch, dass dann unter Umständen die Microsoft Corporation mit drin, die wieder Subunternehmer hat, mit denen Verträge sind. Und das Gesamtkonstrukt muss richtig sein. Das heißt, wir sorgen dafür, dass die Verträge mit denen haben, nach den gleichen Standards basieren, dass sie sich verpflichten auf die gleichen Privacy- und ähnlichen betriebslichen Regeln, die halt von den EU-Model-Clauses zum Beispiel gefordert werden. Was dann dazu führt, wenn unten irgendwo zum Beispiel ein Subunternehmer ausgetauscht wird, Sie sehen, welche Subunternehmer beteiligt werden, werden Sie zum Beispiel informiert, übrigens, wir wechseln da einen Unterauftragnehmer oder einen also einen Verarbeiter, und dann haben Sie die Möglichkeit zu widersprechen oder zu sagen, okay, dann will ich mich aus diesem Service zurückziehen. Also es ist wirklich voll transparent, sodass Sie mitwirken können. Das nächste ist halt wirklich der Bereich, wie schützen wir das Ganze von der technischen Seite. Deswegen gibt es hier auch die technischen organisatorischen Maßnahmen. Diesen Software Development Lifecycle hatte ich schon drüber geredet. Und es gibt entsprechend nachher auch der Art, wie gehen wir damit um. Vertrauen wir darauf, dass unsere Infrastruktur sicher ist? Nein, bei weitem nicht. Wir gehen davon aus, dass es zum Beispiel bösen Jungs gelingt, einzudringen, und stellen dann so die Simulation an. Was wäre denn wenn? Wie würde das aussehen? Wie können wir das überwachen? Wie können wir es frühzeitig erkennen? Wie können wir verhindern, dass sie sich weiter propagieren durch die Infrastruktur und? Was dann dazu auch führt, wenn wirklich mal was passieren sollte, bisher ist mir nichts bekannt, toi toi toi, dann würden Sie direkt informiert werden nach dem Motto, da war jemand, der hat auf Ihre Daten zugegriffen, der kann möglicherweise das gesehen haben. Das heißt, das ist auch wirklich ein kompletter Prozess, der auch die ganze Was-wäre-wenn-Thematik mit adressiert und mit beinhaltet. Und auch bei den TOM-Maßnahmen, also technisch-organisatorischen, sehen, das ist ein komplettes, durchgreifendes System, geht runter bis zur Erkennung von Bedrohungen, Spurensicherung, das ganze Monitoring ist alles mit drin. Natürlich sind überall Firewalls und Regeln mit drin. Natürlich gibt es entsprechend sauberes Patching und ähnliche Sachen. Natürlich gibt es eine sichere Trennung von den verschiedenen Mandanten, also Multitenant, um das einfach sauber einzugreifen. Und es geht weiter auch bei der physischen Sicherung. Wie sichere ich einfach wirklich die ganze Gegend? Da geht es halt um die Eingrenzung bei den Gebäuden. Da komme ich überhaupt aufs Gelände. Wer darf aufs Gelände? Wie sichere ich den Zugang zu den Gebäuden? Wie sichere ich am Ende den letzten, den eigentlichen Computerraum, wo ich dann auch wieder mehr Multifaktor brauche? Das heißt, ohne Karte und Biometrie zusammen kombiniert geht es gar nicht. Und da darf auch nur der rein muss aus irgendwelchen Gründen. Und was der nicht kann, er kann sich nicht auf Server anmelden, auf ihre Daten zugreifen. Der kann nur Hardware-Management machen. Der Rest, die ganze logische Sache, passiert zentral und überwiegend automatisiert. Das geht weiter in den Netzwerkbereich, saubere Trennung, Isolation, Netzwerke, Virtualisierung, bis hin zu, dass Sie halt Zugänge definieren müssen, damit überhaupt irgendwas extern adressierbar ist, und dass Sie natürlich auch die Cloud-Umgebung nutzen können und nur per Side-to-Side, Express-Route und ähnliche Sachen an Ihre interne Infrastruktur anbinden, ohne dass irgendwer vom restlichen Internet in irgendeiner Form überhaupt auf Ihre Daten zugreifen kann. Wichtig in dem ganzen Kontext ist, die Grenze ist nicht mehr sozusagen Ihr eigenes Rechenzentrum mit der Firewall, sondern die Grenze ist am Ende, wer darf denn etwas? Und das heißt, wir reden über Identitäten. Bei Microsoft ganz klar nur der, der need to know, also der wirklich etwas tun muss, weil er einen konkreten Auftrag hat, bekommt zeitlich begrenzt den Zugang mit Auditing, Protokollierung, allem, was dranhängt. Und für Kunden bieten wir halt an, von den Cloud-Identitäten mit der Zugriffsschutz und Überwachung, wie werden solche Logins verwendet, bis hin zu, dass sie Multifaktor-Authentifizierung machen können. Das heißt, ich gebe zwar hier beim Bundesnamen Kennwort ein, aber ohne dass meinetwegen mein Telefon klingelt, kriege ich keinen Zugang. Als Beispiel, sodass wir da wirklich die Möglichkeit haben, das Ganze sehr weit zu treiben und wirklich auch sehr weit durchzugehen und damit eine komplexe Sicherheit zu bieten. Ich hatte am Anfang nochmal über die Standards geredet. Es gibt viele Standards. Sie sehen hier mal die komplette Matrix über alle Dienste. So wichtige Sachen wie zum Beispiel alles, was Zahlungsdienstleister betrifft oder was die oberen zentralen Dienste sind. So, wenn man es als Matrix betrachtet, sehen Sie, es einfach die Zertifizierung komplett durchgehen. Bei anderen Diensten ist es halt so, dass man wieder die Relevanz des Dienstes bezogen auf bestimmte Zertifizierungen überprüfen muss. Deswegen ist nicht überall ein Haken drin, sondern nur an vielen Sachen ein Haken. Heißt aber am Ende, dass wir von unserer Seite denken, dass wir das meiste getan haben, aber das ist auch kein Zustand, sondern es ist ein permanente Weiterentwicklung, um ihnen einfach zu garantieren, dass die Sicherheit optimal gemacht wird im Rahmen dessen, was technischen Menschen überhaupt machbar ist, dass wir ihre Privatsphäre optimal schützen und dass wir am Ende auch dafür sorgen, dass sie dort Compliance-Lösungen bereitstellen können. Das war es von meiner Seite. Ich hoffe, es war für Sie einigermaßen interessant. Denken Sie, wie gesagt, an die Feedbackbögen. Wenn Sie keinen bekommen haben, werden Sie hier noch welche finden. Wie gesagt, es lohnt ein kleines Giveaway im Austausch für einen ausgefüllten Feedbackbogen. Und gleich kommt der nächste Vortrag. Deswegen schalte ich mal wieder auf die Agenda um, damit Sie sehen, was Sie erwartet.